Viele von euch wollten wissen, wie es für mich weiterging mit dem Traum von Modeln nach den Misswahlen 1989 in der DDR und 1990 in der Wendezeit. In dieser Folge von Born in the GDR, meine Geschichten, nehme ich euch daher mit in den Sommer 1997 nach Griechenland, genauer gesagt nach Athen. Ich bin 26 Jahre alt und die weltweit renommierte Modelagentur M4 in Hamburg möchte herausfinden, wie ich bei internationalen Kunden ankomme. Also nutze ich die Sommerferien während meiner Fachschulzeit, um mich in dieses Abenteuer in der griechischen Hauptstadt zu stürzen. Bis dahin kannte ich nur Pauschalurlaub. Individuell zu reisen war völliges Neuland für mich. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich in der DDR aufgewachsen bin und Auslandsreisen für mich nicht, wie für viele meiner Generation aus Westdeutschland, von klein auf möglich waren. Meine Englischkenntnisse waren zu dieser Zeit ebenfalls, sagen wir, ausbaufähig. Trotzdem wollte ich diese vielleicht einmalige Chance nutzen, meine Unsicherheiten überwinden und machte mich auf den Weg ins Unbekannte. Wie es war, in einer riesigen WG mit Menschen aus aller Welt zusammenzuleben, warum ich plötzlich mütterliche Gefühle entwickelte, wie ich nach einer echten Ohnmacht von einem echten Lifeguard gerettet wurde, wieso ich aus wirklich guten Gründen plötzlich in einem Erotik-Shooting landete und welche wertvollen Lektionen mich diese Wochen gelehrt haben, davon erzähle ich euch heute. Wenn dir mein Podcast gefällt und du mein Projekt unterstützen möchtest, kannst du mir gerne einen virtuellen Kaffee spendieren. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß beim Hören. "1997 gibt es noch keine Billigflieger. Daher starte ich mit Lufthansa an einem Abend Mitte Juli von Leipzig meinen allerersten Linienflug ins Ausland, ganz allein, ohne Netz und doppelten Boden. Bisher habe ich immer Pauschalurlaub gebucht. Um ein Land auf eigene Faust zu bereisen, fehlte mir bisher der Mut und die Mitstreiter. Jetzt also das erste Mal allein im westlichen Ausland, ohne genau zu wissen, was mich erwartet, wenn ich aus dem Flieger steige. Es ist schon 23 Uhr, als ich bei immer noch 30 Grad in Athen lande. Mehr als einen Zettel mit einer Adresse meiner Pension habe ich nicht von meiner Hamburger Agentur erhalten. Athen empfängt mich trotz der späten Uhrzeit noch voller Leben. Ich kurble das Fenster im Taxi runter und genieße den warmen Wind und das Unbekannte. Athen umarmt mein Herz im ersten Moment, obwohl es riesengroß, laut und stickig ist. Ich fühle mich sofort wohl und gut aufgehoben, meine Ängste schwinden. Das Abenteuer kann beginnen. Fast Mitternacht in der Pension angekommen, empfängt mich der Nachtportier, ein blasser, dünner Grieche, ungefähr 40 Jahre alt, sehr freundlich. Er meint, ich habe Glück, denn ich bekomme eines der wenigen Einzelzimmer. Das Einzelzimmer ist im ersten Stock, ist höchstens 10 Quadratmeter groß und hat weder Toilette noch Dusche, nur ein Waschbecken. Das soll also eines der besseren Zimmer in der Pension sein, denke ich. Der Raum ist schmal, rechts an der Wand steht das Bett, dahinter ein kleiner Kleiderschrank, gegenüber vom Bett ein Waschbecken, darüber hängt ein quadratischer Spiegel ohne Rahmen. Das ist die ganze Einrichtung, egal, ich komme klar. Ich bin endlich in Athen und morgen ist mein erster Arbeitstag. Zufrieden und voller Vorfreude schlafe ich ein. Am nächsten Morgen mache ich mich auf zur Agentur, einen Fußmarsch von mehr als einer halben Stunde, den ich in den kommenden Wochen täglich absolvieren werde. Die für mich zuständige Agentin begrüßt mich nicht so umarmend wie die Stadt. Sie ist ein bisschen streng und kurz angebunden. Theresa ist Anfang bis Mitte 40, hager, hat kurze graumelierte Haare und ich habe den Eindruck, dass sie nicht gerade auf mich gewartet hat. Im Schnelldurchlauf erklärt sie mir die wichtigsten Dinge und Regeln, drückt mir einen Falkplan von Athen in die Hand und bedeutet, dass es auch einige Termine out of the map geben wird. Da müsste ich mich dann durchschlagen und die Leute auf der Straße fragen. Das wird eine Herausforderung, denke ich. Sie schaut flüchtig die wenigen Bilder an, die ich mitgebracht habe, wählt nur zwei aus und kopiert diese mehrmals auf einem einfachen Schwarz-Weiß-Drucker zusammen mit dem Agenturlogo. Das soll nun meine vorläufige Setcard sein. Man erkennt anschließend kaum etwas von mir auf den Kopien, aber sie wird schon wissen, was sie tut, konstatiere ich in Gedanken. Ich bin skeptisch, denn an der Setcard-Wand der Agentur hängen sehr gute Fotos von sehr tollen Mädchen. Die ein oder andere kenne ich aus den Magazinen, die ich in Deutschland lese. Auch die Topmodels der 90er Jahre werden hier vertreten. Die ausgewählten zwei Fotos steckt sie in eine schwarze Mappe, auf der der Name der Agentur steht. Mein erstes richtiges Modelbuch, denke ich, und bin schon mal stolz darauf. Fortan laufe ich mit ihm unter dem Arm geklemmt durch Athen, das Logo immer gut für alle sichtbar. Bin schließlich jetzt internationales Model. Auch wenn es von Stunde zu Stunde schwerer wird zu tragen, bringe ich den ganzen Tag die Haltung auf, es gebührend der Öffentlichkeit zu präsentieren. Ich bekomme die ersten 2 Termine für den laufenden Tag in die Hand und muss mich direkt auf den Weg machen. Ab morgen werde ich jeden Tag um 9.30 Uhr zu Fuß die 1,5 Kilometer zur Agentur laufen, um meine Tagestermine abzuholen. Anschließend zeigt die Agentin mir noch die Küche der Agentur und meint, hier könne ich immer Wasser finden oder mir einen Kaffee machen. Ein paar andere Models stehen hier gerade rum. Den Kaffee, den sie trinken, bereiten sie in einem Plastikbecher zu und schütteln ihn zusammen mit Eiswürfeln, bis ein riesiger Berg Kaffeeschaum entsteht. Einer fragt mich, ob ich neu bin und ob ich auch einen Kaffee Frappé möchte. Dies wird das Getränk der nächsten 3 Wochen hier, das einzige, was gegen die permanenten 35 Grad Hitze hilft. Ich stelle mich den anderen vor. Ein Mädchen, das in der Küche steht, ist aus Hamburg und gerade 18 Jahre alt. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt hierbleiben kann oder ob sie mich wieder nach Hause schicken. Wie du siehst, bin ich nicht gerade in Form. Sie macht mit ihrer Hand eine Geste über ihre Silhouette. Ich habe zugenommen und da macht es nicht so viel Sinn, hier zu sein, vertraut sie mir an. Sie zeigt mir ihr Modelbuch. Ich bin immer neugierig, Fotos von anderen Models zu sehen. Man schaut sich gegenseitig die Bilder an und die damit verbundenen Jobs, die diejenige schon machen konnte. Kim hat tolle Fotos und ich mag ihren Look. Sie hat rote, hüftlange Haare, einen blassen Teint mit Sommersprossen. Ich verabrede mich für später mit ihr und bin froh, dass ich mit jemand Deutsch sprechen kann. Die anderen Models fragen mich als erstes, wie lange ich bleibe und erklären mir, dass es Minimum 2 Wochen dauert, bis sich jobmäßig überhaupt irgendetwas tut. Ich bin nur 3 Wochen hier, bleibe aber optimistisch, dass ich meine Chance bekommen werde. Auch wenn ich gerade in der Fachschule einen tollen Englischlehrer habe, habe ich Hemmungen, Englisch zu sprechen, zu wenig Praxis, weil zu wenig Gelegenheit. Da wir in der Schulzeit nur alle 2 Wochen fakultativ Englischunterricht hatten und das nun auch schon mehr als 10 Jahre zurückliegt, ist es schon eine Hürde für mich, einfach so loszusprechen. Westdeutsche gehen damit ganz natürlich um und dafür beneide ich sie fast. Ich versuche mir nichts anmerken zu lassen. Ich hoffe, dass mein Englisch in den nächsten 3 Wochen auch bei mir flüssiger werden wird. In jeden Termin oder auch Go-See genannt, lege ich große Hoffnung. Go-See oder Go-and-See heißt, man stellt sich bei Kunden oder Agenturen vor, damit die wissen, dass man in der Stadt ist, ohne dass sie gerade einen konkreten Job zu vergeben haben. Manchmal ist man dort allein. Bei Castings für reale Jobs sitzen aber dann schon mal 20 Mädchen im Wartezimmer. Man weiß nicht, was für einen Typ Mädchen der Kunde sucht, aber anstatt das genauso zu sehen, mustert man während des Wartens die restlichen Mädchen und wird dabei nicht gerade selbstbewusster. Ich lerne Mädchen kennen, die tolle Bilder von tollen Jobs in ihrem Modelbuch haben, man würde aber nicht vermuten, dass sie Model sind ohne Make-up und Licht. Das macht mir dann wieder Mut. In der Pension wohnen ausschließlich Models aus meiner Agentur, Jungs und Mädchen. Die meisten bleiben den ganzen Sommer in Athen, denn Juli und August ist hier Hochsaison in der Branche. Sie kommen von überall her, aus Brasilien, Schweden, USA, Ungarn oder Frankreich. Das Hamburger Mädchen wird nach einer Woche wieder abreisen. Sie weiß, sie hat gerade nicht die geforderten Körpermaße und es macht keinen Sinn für sie hier zu sein. Und ich denke, sie will es vielleicht auch gar nicht richtig. Die anderen Mitbewohner der Pension trifft man abends zwanglos auf der Dachterrasse, die so groß ist wie die gesamte Grundfläche des Hauses. Hier ist das Zentrum und Highlight unserer Pension. Von der unüberdachten Hälfte der Dachterrasse hat man einen atemberaubenden Blick auf die Akropolis. Diesen Ausblick haben sicher nur wenige Hotels in Athen und wir haben ihn für uns ganz allein. Die andere Hälfte der Dachterrasse ist überdacht. Hier befinden sich unsere Küche sowie Tische und Stühle, um zu essen oder zu sitzen. Wir quatschen hier oben über den Tag, was wir erlebt haben, was gut lief und was nicht. Nur stelle ich nach kurzer Zeit fest, dass ich die Einzige bin, die hier oben in der Küche kocht. Ein sehr junges ungarisches Mädchen treffe ich mehrmals in der Küche, als ich mir etwas zubereite. Sie ist bildhübsch und sieht aus wie die junge Diane Kruger, hat schon für Kampagnen für Weltmarken in Ungarn vor der Kamera gestanden. Die blonde Schönheit macht sich, kochen kann man es ja nicht nennen, jeden Abend eine Tütensuppe. Wirst du davon satt? Möchtest du vielleicht etwas von mir mitessen? Frage ich sie. Sie bedankt sich, möchte aber nichts. Wir kommen ins Gespräch und ich erfahre, dass sie erst 16 Jahre alt ist. Bist du ganz allein hier, will ich wissen. Ja, meine Mutter hat kein Geld mitzukommen. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie schon so erfahren in dem Job ist, aber in ihrem Modelbuch, das sie mir zeigt, sind zum Beispiel Bilder von Kampagnen für eine amerikanische Brause, die jeder kennt. Ich bin beeindruckt. Und sie sieht wunderschön aus. Willst du nicht doch etwas essen? Kannst gern was von mir haben, ist eh zu viel für mich. Eine Tütensuppe ist doch nicht ausreichend für den ganzen Tag, versuche ich sie zu überzeugen. Ich muss erst arbeiten, um hier einkaufen zu können. Die Tütensuppen habe ich aus Ungarn mitgebracht. Ich nicke, möchte ihr nicht zu nahe treten. Auch kann ich nicht sehen, dass sie mit großer Leidenschaft von ihrem Beruf spricht oder dass sie gern hier wäre. Eher habe ich das Gefühl, ein großer Druck lastet auf ihr und das in ihrem zarten Alter. Wenn du was brauchst, sag mir Bescheid, schließe ich das Gespräch und gehe zurück in mein Zimmer. Für mich hätte ich es mir nicht vorstellen können, mit 16 Jahren allein in einem fremden Land zu arbeiten, in dem man niemand kennt. Mutti Antje geht am nächsten Tag nach dem Termin erstmal zum Metzger, kauft Hähnchenschenkel, Kartoffeln, Gemüse und was man sonst noch so braucht und kocht für alle, die zufällig am Abend auf dem Dach sind. Das spricht sich nun rum. 12 Leute wollen wissen, ob die Deutsche kochen kann oder sie haben einfach Hunger. Wir stellen die Tische zusammen und essen gemeinsam. Das bringt uns alle ein wenig näher zusammen. Ich lerne den Rest der Leute kennen, die hier wohnen, und ich fühle mich dadurch hier angekommen. Zurück in meinem Zimmer denke ich noch über das ungarische Mädchen nach und finde es bemerkenswert, sein Kind, das gerade 16 ist und noch sehr kindlich wirkt, ins Ausland zu schicken, ohne Geld und mit wenig Englisch. Bevor ich einschlafe, beschließe ich, ein Auge auf sie zu haben. Am folgenden Wochenende bekommen alle Bewohner unserer Pension eine Einladung zu einer Party. Die, die schon eine Weile in Athen sind, erzählen, dass dies durchaus üblich ist, dass unsere Modelpension Einladungen zu Partys bekommt, bei denen für uns alles frei ist. Ein bisschen skeptisch bin ich schon, da mir klar ist, dass der Veranstalter uns nicht zum Spaß einlädt, sondern damit wir die Party mit unserer Anwesenheit aufpimpen. Andererseits ist am Wochenende nichts zu tun, wenn man keinen Job hat, nicht gebucht ist. Da ist ein bisschen Abwechslung, die nichts kostet, sehr willkommen. Abends machen wir uns zunächst zu Fuß auf den Weg. Wir sind mehr als 10 Leute. An einer Straßenkreuzung sollen wir mit Taxis abgeholt werden, die der Veranstalter uns schickt. Die Location liegt außerhalb der Stadt, der Weg dahin ist weit und keiner weiß so recht, wo wir genau hinfahren. Als wir ankommen, geht es noch zu Fuß weiter. Wir sind in the middle of nowhere. Wir verabreden uns, in der Gruppe zusammen zu bleiben, nur zur Sicherheit. Wir laufen durch den kleinen Wald in der Dunkelheit. Plötzlich eröffnet sich vor uns ein Riesengrundstück, eine Party-Location im Freien. Ein großer Pool findet sich hier und mehrere Outdoor-Bars. Die Musik ist cool, ein DJ legt auf, die Location ist schon gut gefüllt. Einige der Gäste tanzen. Es ist eine herrlich warme Sommernacht und die Party ist vielversprechend. Wir haben Spaß und behalten uns dennoch im Auge. Ich sitze auf einer Liege, neben mir ein Amerikaner aus einer anderen Agentur, den wir schon bei mehreren Castings getroffen haben. Augenscheinlich hat er Interesse an mir und zeigt das damit, dass er ohne Punkt und Komma auf mich einredet. Er hat hier in Athen schon für das Cover des Männermagazins Men's Health vor der Kamera gestanden und ist uns anderen somit einen entscheidenden Schritt voraus. Dass er sich besonders gut findet, ist nicht zu übersehen. Mitte der 90er ist das von Magazinen vorgegebene Schönheitsideal für den Mann die V-Linie und ordentlich aufgepumpte Muskeln, wenn auch nicht so extrem wie bei Bodybuildern. Der Amerikaner redet und redet weiter auf mich ein. Ich denke gerade daran, wie unattraktiv ich seine Muskelpakete finde, als ich merke, dass mir fürchterlich schlecht wird. Ich kann nur noch auf das Worte in meinem Kopf einhämmern des Amerikaners mit Kopfnicken erwidern. Der Moment, als ich die Augen aufschlage, ist der nächste, den ich wieder bewusst wahrnehme. Ich muss ohnmächtig geworden sein. Über mir sehe ich mehrere Gesichter meiner Mitbewohner, die sich zu mir runterbeugen. Ich liege auf dem Rasen, von unten fühlt es sich kalt an. Kannst du uns hören, werde ich gefragt. Ich weiß gar nicht, was los ist. Mir ist nur unfassbar übel und ich bekomme keinen Ton raus. Sie hat sicher zu viel getrunken, höre ich in der Ferne jemand sagen. Alles ist sehr langsam in meinem Kopf. Frechheit, ich war noch bei meinem ersten Glas, denke ich. Ich reiße mich zusammen, setze mich langsam auf. Ich möchte nicht noch mehr Aufmerksamkeit erregen. Sind mir Drogen ins Glas gegeben worden? Habe ich einen Sonnenstich von unserem Badeausflug heute? Oder war das Essen am Nachmittag nicht in Ordnung? Alles möglich bei permanenten 35 Grad tagsüber. Als ich wieder auf der Liege sitze und mich versuche zu sammeln, gehen die anderen aus unserer Gruppe ihre Wege. Sie wollen Party machen und Spaß haben. Das kann ich verstehen. Da stört es nur, wenn jemand schwächelt. Ich will aber nur nach Hause. Ich bin völlig kraftlos. Frank, der Franzose aus unserer Model-WG, ist noch bei mir, als die Gruppe sich auflöst und bleibt auch. Er kniet vor mir. Wie geht es dir? Ich hole dir erstmal ein Glas Wasser. Als er zurückkommt, bietet er mir an, mich zurück ins Hotel zu begleiten, wenn ich nicht bleiben will. Er würde mich bringen, ich könne mich in meinem Zustand nicht alleine auf den Rückweg machen. Ich bin schließlich ausgebildeter Lifeguard, versucht er mich aufzuheitern. Ich bin sehr froh über sein Angebot. Wie willst du danach wieder hierher zurückkommen? Vielleicht kannst du mich wenigstens zum Taxi bringen, frage ich ihn. Ich finde die Party nicht besonders gut, erwidert Frank. Ich stimme zu, dass er mich begleiten darf. Allein traue ich es mir nicht zu, den Rückweg zurückzulegen. Wir brechen gemeinsam auf. Frank stützt mich. Ich bin schwach und im ganzen Körper habe ich Schmerzen. Frank lebt in Marseille. Seine Mutteragentur, also seine Hauptagentur, ist in Paris. Er ist mir bisher nur flüchtig aufgefallen. Klar habe ich gesehen, dass die Mädels in unserer Modelpension, die schon länger als ich da sind, Spaß mit ihm haben, mit ihm flirten. Er bietet auch kostenlose Fußmassagen an, rein medizinisch sozusagen, denn die Wege in Athen sind alles andere als kurz und fast alles muss man in Athen erlaufen. Die eine oder andere nimmt den Service gern an, aber mehr ist da nicht, so meine Beobachtung. Den Service hätte ich auch gern, aber es ist mir einfach zu aufdringlich, ihn zu fragen. Wir haben noch nicht einmal miteinander gesprochen. Frank ist blond, groß und für meinen Geschmack auch etwas zu muskulös, nicht mein Typ auf den ersten Blick. Ich habe eigentlich ein Auge auf einen anderen Jungen in der Pension geworfen, der sich aber gerade jetzt auf der Party ins Ausschießt, als er einer derjenigen ist, die meine Ohnmacht als Stimmungskiller empfinden und plötzlich verschwinden. Frank und ich nehmen ein Taxi, ich bin immer noch alles andere als Herrin meiner Lage. Frank steigt vorne ein, ich lege mich hinten quer auf die Bank. So fahren wir zurück zum Hotel. Während der Fahrt versuche ich bei mir zu bleiben, reden kann ich kaum. Mein Franzose liefert mich vor meinem Zimmer ab und wünscht mir gute Nacht. Mein Schlaf ist sehr tief, nichts kann mich wecken. Erst am Nachmittag des nächsten Tages wache ich auf, als es an meiner Tür klopft. Frank steckt seinen Kopf durch den Türspalt. »Wie geht es dir?«, fragt er freundlich lächelnd. »Ich weiß nicht, ich fühle mich total erschlagen. Wie spät ist es? Mir kommt es vor, als hätte ich nur wenige Stunden geschlafen.« Es ist 14 Uhr, wir fahren jetzt an den See zum Baden, kommst du mit? Ich bin immer noch schwach und sage, dass ich im Bett bleiben werde. Okay, wenn wir zurück sind, schaue ich nochmal nach dir, verabschiedet er sich. Erschöpft, aber mit dem guten Gefühl von Geborgenheit schlafe ich wieder ein und bis abends durch. Frank und ich bleiben den Rest der Athenzeit zusammen, er reist früher als ich ab, schreibt mir anschließend und ruft mich an. Für mich ist es aber eine Beziehung, die in Athen geboren wurde und dort auch bleiben soll. Wir haben uns nicht wiedergesehen. Nach meiner Rückkehr nach Leipzig konzentriere ich mich wieder auf meine Fachschule und mein Leben dort. Mittlerweile habe ich einige Testshootings und ganz gute Fotos in Athen machen können, sowie unzählige Castings, aber noch kein Geld verdient. Meine nicht so freundliche Agentin sagt eines Tages, als ich in die Agentur komme, dass ich weniger essen müsse. Ich hätte ein wenig Bauch angesetzt, was sie meint, unter meinem engen Kleid sehen zu können. Na super, diese überraschende persönliche Kritik fasst mich kurz an. Okay, denke ich, den Frappé dann vielleicht lieber ohne Zucker mixen. Das ist es aber schon, ich möchte nicht bei einer Tütensuppe pro Tag landen. Ich bin stolz drauf, nie eine Diät gemacht zu haben und ich werde auch jetzt nicht damit anfangen. Endlich soll ich für einen griechischen Designer Fotos machen mit George, einem renommierten Fotograf. Der Fotograf ist sehr zufrieden, der Designer auch. Das Shooting geht bis tief in die Nacht, macht aber Riesenspaß, weil die Chemie mit der Crew stimmt. George verspricht, wenn er einen bezahlten Job hat, an mich zu denken. Über die Agentur fragt er an, ob Frank und ich Fotos für ein Magazin machen wollen. Er hat mitgekriegt, dass es bei mir noch nicht besonders gut angelaufen ist und will mir einen Gefallen tun. Denn immerhin gibt es ein bisschen Geld für Magazinfotos. Dass es quasi ein Erotik-Shooting wird, wissen wir nicht so genau, als wir am Set ankommen, einer großen Villa. Aber wir vertrauen dem Fotografen. Noch einige Jungs aus unserem Modelhaus sind gebucht, die Muskulösen. Die anderen Mädchen, die am Set sind, sehen alle nicht nach Models aus und wie ich später sehe, werden sie nackt fotografiert. Sie sind Stripperinnen. Ich muss lachen. Die Modeljungs inklusive Frank sind ausschließlich von hinten nackt zu sehen, So ist es mit der Agentur abgesprochen. Es werden Fotos in den Duschen des Hauses gemacht. Dann soll es mit allen im riesigen, lichtdurchfluteten Wohnraum ein riesengroßes Gruppenfoto mit allen geben. Frank und ich kommen als Letzte dazu und George, der Fotograf, schiebt mich zweimal mit Frank ins Bild an den Rand, wo wir kaum zu sehen sind, es aber unser Honorar rechtfertigt. Ich darf auch Dessous anbehalten, die mir das Styling gibt. Ich habe daher viel Pause und als die anderen auch Pause haben, macht George einen Schnappschuss von mir, einfach da, wo ich sitze. Dieses Foto ist das beste Porträt, das jemals von mir gemacht wird. Als das Magazin später erscheint, meint meine Hamburger Agentin, ich solle das Magazin lieber niemandem zeigen. Ein paar Tage vor meiner Abreise geht es los mit den Buchungen. Wie anfangs von den Modelkollegen prophezeit, läuft es jetzt erst so richtig gut an. Die Agentur muss einige Optionen absagen, was einerseits ärgerlich ist und dennoch Bestätigung für mich. Ich kann nicht länger bleiben, das zweite Jahr an der Fachschule startet. Griechenland und seine Leute bleiben in meinem Herzen. Ich bin froh, diese Auslandsmodelerfahrung nicht blutjung gemacht zu haben, sondern erwachsen und mitten im Leben stehend in den Ferien meiner Fachschulzeit. Die ständigen Vergleiche, merke ich, tun mir nicht gut. Ich bin mit mir glücklich, aber diese Modelwelt stellt das permanent in Frage. Ich beschließe nach meiner Rückkehr, das Modeln so zu belassen, wie es vorher auch war. Als Hobby, mit dem man ein bisschen Geld nebenbei verdienen kann. Folgt mir gern auf Instagram oder Facebook, dort werde ich natürlich die entsprechenden Fotos posten. Ihr findet mich dort unter @borninthegdr, Antje Ries, alles mit Unterstrich, jedes einzelne Wort. Sonst schaut einfach gern in die Shownotes, da findet ihr auch nochmal alles.